Hi, ich bin Mio, Sängerin, Musikerin, Songwriterin aus Hamburg. Herzlich willkommen zu Modus Mio. Dieser Podcast ist ein persönlicher Blick hinter die Kulissen des Musikmachens. Hier nehme ich euch mit ins Studio, auf Tour, in meine Gedanken und mitten rein ins Musikbusiness. Schön, dass ihr da seid. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Wir nehmen auf am 14. April 2026. An meiner Seite darf ich begrüßen den einzig wahren King im Leben und King an 88 Tassen und mehr und jemand, der mir viele Videotags ein bisschen auch zerschossen hat, Joscha Farias.
Das ist wahrscheinlich das Wahrste an all, von all dem, was im Intro ist.
Für euch da draußen, so als kleinen Hintergrund, wir haben eine Video-Session gemacht. Ja. Und weil wir da auch viele Takes gespielt haben und ich fast ein bisschen das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob meine Band ein bisschen gelangweilt war, unterfordert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Joscha so viel Blödsinn die ganze Zeit da reingeredet, dass ich auch so ein paar Anfangstakes regelmäßig hatte. Manchmal habe ich so gedacht, so am Anfang des Takes, da wäre das mal cool, wenn nicht ich zu sehen bin, sondern anderer Musiker. Und die konnte ich meistens nicht nehmen, weil direkt vorher Joscha irgendwas Dummes reingeblökt hat und alle komisch gelacht und geguckt haben.
Es tut mir leid. Aber ich war nicht alleine, möchte ich sagen. Ab einem gewissen Punkt habe ich Unterstützung bekommen.
Nein, alle haben halt irgendwie Blödsinn gemacht, aber das war schon irgendwie lustig. Damit habe ich gestern mein Nachmittag so ein bisschen verbracht, aber das wird schön, also keine Sorge, das ist schon alles auch gut, aber ich kann die Geräusche gar nicht nachmachen, die du da alle gemacht hast. Ich weiß auch gar nicht, was bei dir kaputt war.
Nee, du, ich habe auch gedacht, ne, wenn man mal irgendwann wieder eine Dokumentation drehen will über irgendwelche Tiere im Amazonas oder was, du kannst doch einfach zu mir kommen, ich mache das.
Alle Wildtiergeräusche. Ja. Komm, wir hüpfen einfach mal direkt am Anfang in die News. Joscha, kannst du dich noch daran erinnern, wie ich letzte Woche eigentlich fast ein bisschen großkotzig gesagt habe, wie viel Zeit ich habe und dass das jetzt mal ganz angenehm ist?
Richtig.
Ich möchte festhalten, dass wir in den nächsten 5 Wochen, also ich, 2, 4, 6, 8 Konzerte spielen.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hab dir ja schon relativ deutlich gesagt letzte Woche oder versucht zu sagen, ich verstehe das nicht, deine Aussage, aber ja.
Ja, also insofern, ihr habt zahlreiche Möglichkeiten, uns live zu sehen und darauf freue ich mich auch schon.
Ja.
Wir sehen uns am 29.04. beim Jazzfest Gronau. Da dürfen Magnus und ich im Duo Support für Alphaville spielen. Das ist geil. Am 30.04. spielen wir als Mio-Bagage bei 400 Jahre Reeperbahn auf dem Spielbodenplatz. Ich spiele am 8.05. mit der Soul Lounge auf dem Grand Soul Supreme Festival. Am 9.05. spielen wir als Mio auf dem Hafengeburtstag Hamburg. Am 21.05. spielen wir im Marstall Winsen. Am 22.05. spiele ich mit der Soul Lounge im Ken Club Hamburg Release-Konzert fürs neue Album. Am 24.05. spielen wir auf dem Quellentalfest in Pinneberg. Und am 31.05. spielen wir auf dem Eppendorfer Landstraßenfest.
Ja.
Wenn das durch ist, dann bin ich auch wieder eingespielt. Habe ich mir so gesagt.
Oder urlaubsreif.
Weil im Juni habe ich das Gefühl, muss ich schon irgendwie nochmal eine Woche weg. Aber weißt du, was ich jetzt auch wieder festgestellt habe?
Na?
Ich müsste das aber auch digital regeln können teilweise. Mein Juni ist so zerfleddert. Ich habe eigentlich Zeit, aber ich habe immer zwischendurch mal so einen so einen Kacktermin, immer so mitten in der Woche.
Das ist nervig.
Ja,
das
wo ich dann denke so, so, und da muss ich nochmal gucken, ob das irgendwie so sein muss. Aber auf jeden Fall, ich will mich gar nicht beschweren. Ich habe viele schöne Sachen zu tun. Liebe Leute, ihr müsst euch für fast gar nichts Tickets holen für die Konzerte tatsächlich. Ihr müsst euch für die Soul Lounge Tickets holen und für das Marstall in Winsen und das, und alles andere. Jazzfest Gronau natürlich, aber da wollen ja eigentlich erstmal Leute in die Alphaville sehen und uns irgendwie umsonst noch leider dazu bekommen. Für alles andere könnt ihr einfach hier umsonst und draußen. Und das richtig Tolle ist, weil da die Tickets kein Geld kosten, könnt ihr umso mehr Merch kaufen und Aperol trinken.
So.
Oder? Das finde ich da irgendwie gut. Ja. Also deswegen, das habe ich mir jetzt nochmal vorweggenommen, bevor wir weitergehen. Wir hören einmal schnell ein bisschen Musik. Und dann habe ich euch ein Thema mitgebracht, wo ich dachte, da können wir mal ein bisschen drüber was erzählen. Like I'm in charge of what I feel and do.
like I'm controlling every step and move. But that's just one side of the coin. I play along, but deep inside I know it's not my song. No matter how I try, it feels so wrong.
Jochen, wie war denn deine Woche eigentlich so neben dem Dreh oder so? Hast du gerade auch so viel? Was macht deine Uni? Du musst
Uni
jetzt Masterarbeit, oder?
Ja, genau. Hat wieder angefangen. Ich müsste mich jetzt mal für ein Thema entscheiden und sie dann quasi besprechen. Aber ich lasse mich da gerade nicht stressen. Ich mache das so nach meinem Gusto. Also es ist meine Masterarbeit und natürlich hat man irgendwann jetzt Deadline, wann man abgeben sollte und auch anmelden. Aber ja, es ist jetzt so, wie es ist und ich finde es okay. Und ansonsten ist es aber eigentlich relativ entspannt, weil wir haben ja neben der Masterarbeit eigentlich nur eine Seminarsitzung noch und eine Vorlesung, die aber die Vorlesung hat keine Klausur oder keine Prüfungsleistung am Ende. Das ist extra so gemacht, weil man ja eben viel mit der Masterarbeit zu tun hat. Zumindest denken das die meisten. Und wahrscheinlich ist es auch so. Und dann haben wir noch ein Seminar, wo wir die Prüfungsleistung während des Seminars machen. Also die wissen ja auch, die machen das ja nicht zum ersten Mal. Die wissen, alle haben keinen Bock, eigentlich neben der Masterarbeit noch irgendwas anderes zu machen. Und deswegen machen die das so glimpflich, wie es geht. Und das ist eigentlich ganz okay. Von daher, da ist alles in Ordnung und ansonsten der normale Wahnsinn. Ne? Und aber eigentlich finde ich es auch ganz gut so. Ich merke jetzt richtig so, Palazzo ist ja jetzt auch schon seit einer Weile nicht mehr. Und so dieses, dass man abends nicht mehr weg muss und nochmal auch vielleicht zu Hause chillen kann oder eben was für die Uni macht oder wie auch immer. Einfach ein bisschen mehr Zeit zu Hause hat, das finde ich schon auch gut. Also gerade so hinten raus am Tag, das gefällt mir gut.
Ich bin ja auch immer stark dafür, dass Martinet-Konzerte eingeführt werden.
Ja.
Ich habe einfach, also stellt euch mal vor, wie schön das wäre, Konzerte Samstag und Sonntag, eher so um 16 Uhr.
Ja.
Dann ist man um 18 Uhr fertig, dann geht man vielleicht noch was essen oder zu Hause und ist abends wieder dann einfach so entspannt zu Hause. Finde ich richtig gut. Also das wäre so meine Traumvorstellung. Vielleicht kann ich das irgendwann noch etablieren.
Ja.
Ich habe gestern und heute, wo wir aufnehmen, weiß ich, dass das schon mittags in dem sogenannten Mittagsmagazin und wahrscheinlich noch abends in der Tagesschau sogar kommt, sofern nicht irgendwie wieder in der Welt noch was ganz Schlimmes passiert, was dann halt wichtiger ist als Nachricht. Ja. Ich habe gestern ein Interview gegeben für die ARD.
Ach.
Das war für mich auch auf eine Art und Weise ganz schön aufregend.
Glaube ich.
Es ging um das Thema Sampling.
Ah.
Und ich habe mir gedacht, wir können das hier auch mal so ein bisschen besprechen, Bildungspodcasts-mäßig, worum es da eigentlich geht.
Ja.
Weil das ist mir tatsächlich aufgefallen, dadurch, dass du ja im Fernsehen nur so wenig Zeit hast, was zu erklären, musst du Sachen so knapp darstellen. Und ich habe mich dabei erwischt, wo ich dachte, ich hätte zu bestimmten Sachen gern noch einen Satz mehr gesagt.
Mhm.
Und da das jetzt in der ARD nicht geht, machen wir das hier.
Ja.
Habe ich mir überlegt so.
Ja.
Worum geht es? Also, vielleicht hat jemand das so am Rande mitbekommen, dass es seit sportlich circa 20 Jahren einen Rechtsstreit gibt zwischen dem Produzenten Moses Pelham und der deutschen Band Kraftwerk. Oh. Moses Pelham kennt ihr als Produzenten von damals Sabrina Setlur und auch den ersten Sachen von Xavier Naidoo. Als er noch so 20.000 Meilen über dem Meer gesungen hat und Sabrina Setlur. Und was ist passiert? Er hat auf dem Album von Sabrina Setlur, was 1997 erschienen ist, einen Song gehabt, wo er ein Beat gebaut hat. Und dieser Beat ist entstanden auf Basis eines Schnipsels von dem Kraftwerk-Song Metall auf Metall.
Mhm.
Und das ist tatsächlich auch so ein Metall-Kling, perkussiver Sound. Und den hat er geloopt Und dieser Sound ist im Prinzip die Basis für den ganzen Beat, der das ganze Lied sozusagen durchgeht. Was ist jetzt da problematisch dran? Also Moses Pelham hat diesen Schnipsel genommen und da draußen ein Lied gebaut und hat aber die Band Kraftwerk nicht gefragt und hat sie auch nicht daran beteiligt oder einfach mit in die Credits als Urheber geschrieben oder. Jetzt muss man sagen, dass das vom Urheberrecht so nicht gedeckt ist. Und ich glaube, dass das Komplizierte an dieser ganzen Geschichte ist, also wir gehen jetzt erstmal darauf ein, wie das heute ist, weil dass der Rechtsstreit jetzt über 20 Jahre geht, liegt vor allem daran, dass sich das Urheberrecht in den letzten 20 Jahren regelmäßig verändert hat.
Ja.
So, ne? Also das heißt auf EU-Ebene und auf deutscher Ebene und dann musste irgendwas angepasst werden und so weiter. Und da wurden dann tendenziell Sachen nochmal neu verhandelt. Ich finde eigentlich lustig, dass das ist, weil ich würde jetzt denken, das muss total klar sein, dass das nicht geht. Und zwar aus welchen Gründen? Das Urheberrecht sieht vor in Deutschland, dass du nicht einfach ungefragt ein fremdes Stück Musik nehmen darfst und neu veröffentlichen darfst, ohne die Urheber zu fragen oder daran zu beteiligen. Und vor allem darfst du nicht einfach von denen irgendwas nehmen und verändern.
Ja.
Im Bereich Sampling ist das jetzt aber so, dass das eigentlich die Basis für eine ganze Kultur war. Also Sampling kommt aus der Hip-Hop-Kultur.
Ja.
Und ich habe da mit Markus auch drüber gesprochen, und weil der neulich was für eine ältere Hip-Hop-Crew machen durfte, kann ich noch nicht so wirklich was zu sagen, aber auf jeden Fall hat er da so Sachen vorbereitet und sich da auch mit so reingefuchst. Und es ist tatsächlich so, dass es halt ja eher bei Blockpartys und irgendwo war, und das waren ja eigentlich so Behelfstechniken, dass du dann halt irgendwie so einen DJ hattest mit einem Turntable und der hat so Schnipsel aus bekannten Songs genommen und darüber haben Leute gerappt oder gesungen oder wie auch immer.
Richtig,
Und tatsächlich war es auch eher die einfachere Methode, wenn du jetzt kein krasses Studio hattest, irgendwas zu machen. So. Und deswegen hängt das auch viel mit der Hip-Hop-Kultur sozusagen zusammen. Aus dieser Grassroots-Bewegung hat sich dann ja aber irgendwas Kommerzialisiertes entwickelt. Ne? Also man hat dann diesen Schnipsel genommen, darüber gerappt und gesagt so, ja, das veröffentlichen wir jetzt, wir machen Geld damit.
Als neuen Song, genau.
Genau, und dadurch ist halt eine neue Fragestellung entstanden. Du sagst, okay, das müssen wir aber vielleicht klären. Ne? Ihr könnt ja nicht einfach unsere Musik nehmen und dann so und dann, ne, weil ihr nehmt ja ein bekanntes Stück Musik, was ja vielleicht auch nur unterbewusst bei den Leuten irgendwas auslöst.
Richtig.
Und
das ist auch so ein bisschen, um da einmal ganz kurz einzuhaken, obwohl du ja die Expertise hast, aber das ist so ein bisschen das Problem, vielleicht auch für Leute zu verstehen, zu sagen, hey, ja, aber man nimmt ja nur einen ganz bestimmten Bruchteil eines Songs, der dann sozusagen aber maßgeblich ist für einen ganz anderen Song. Und darum, das ist halt diese Thematik auch, warum sich eben Urheberrecht auch immer weiterentwickeln musste, weil es eben darum ging, dass Künstler natürlich irgendwann auch gesagt haben, ja, das ist doch egal. Also natürlich klaut keiner einen ganzen Song oder einen großen, lass uns mal sagen, ganz irgendein maßgebliches Melodieteil von einem Refrain oder ein maßgeblich rhythmisches Teil eines Refrains in kompletter Länge. Das macht keiner, weil das ist natürlich zu offensichtlich. Das haben wir auch damals nicht gemacht, das wäre dumm auf gut Deutsch. Aber eben, es geht jetzt genau um diese Thematik, die du ja super beschreibst und auch noch weiter beschreiben wirst wahrscheinlich, ist dieses ja ein ganz bestimmtes Element eines Songs, das vielleicht irgendein Soundschnipsel eben und der generiert aber einen kompletten neuen Song und dann geht es natürlich auch um die Bedeutung, wie tragend ist dieses Element überhaupt als jetzt melodisch oder rhythmisch, ist auch egal, für den neuen Song und wo eben aber die erste Frage ist, wo kommt das überhaupt her und das ist natürlich, da sind sehr viele komplexe Themen miteinander verbunden so.
Ja, und ich finde zum Beispiel in dieser Diskussion bei Moses Pelham im Kraftwerk finde ich oft auch sehr irreführend, wenn dann gesagt wird, ja, das geht ja nur um 2 Sekunden Musik.
Ja, richtig.
Weil, und ich glaube, ich habe das damals erstmal so verstanden, als ich den Song noch nicht gehört hatte von Sabrina Setlur, dass ich dachte, okay, da sind 2 Sekunden irgendwo in dem Song passieren. Aber das ist halt nicht so. Man hat halt 2 Sekunden aus diesem Kraftwerk-Song genommen und hat diesen Sound aber über das ganze Lied geloopt. Also dieser Sound, diese 2 Sekunden sind dann eigentlich 3 Minuten lang. Also halt eine Songlänge. Und das finde ich schon irgendwie eine schwierige Darstellungsweise. Weil wenn du dann einfach irgendwas nimmst und das ist die Basis, Das ist schon schwierig. Und woher kennt man das vielleicht noch? Ich weiß gar nicht, ist das Avicii gewesen? Der hat doch auch von diesem Etta James Song Something's Got a Hold on Me auch gesampelt. Ne? Das ist halt wirklich aus der Originalaufnahme. Und das ist wirklich nur dieses Oh, sometimes I got a good feeling, yeah.
Ja, genau.
Und die anderen Teile vom Song sind da gar nicht drin. Das ist nur dieser Intro-Schnipsel sozusagen. Mhm. Und das ist auch ein Beispiel für Sampling. So. Und
richtig.
Historisch kommt das halt aus dem Hip-Hop, man muss aber einen Umgang damit finden und man kann sagen, dass das auch alles okay ist, aber, und das ist halt wirklich der zentrale Punkt an der ganzen Geschichte, du darfst das halt nicht ungefragt machen.
Nee.
Also du hast, und das betrifft auch nicht nur das deutsche Urheberrecht, sondern tatsächlich auch das amerikanische, du darfst nicht einfach ungefragt ein Werk und die Aufnahme, komme ich jetzt gleich wieder zu, ist auch ein bisschen kompliziert, von jemandem nehmen und in deinen Song einbauen, ungefragt, wie du das halt haben willst und sagen, damit verdiene ich jetzt Geld.
Ja.
Denn du hast als Urheber und auch als Inhaber der Aufnahme, es können zwei unterschiedliche Leute sein, also es kann der Urheber, also jemand, der es geschrieben hat und derjenige, dem die Aufnahme gehört, das ist oft der Künstler und das Label dazu, die haben ein Recht zu sagen, nee, wir möchten das nicht. Moses Pelham, das finde ich lustig, der argumentiert in diesem Rechtsstreit jetzt mittlerweile damit, ja, aber damit werde ja die Kunstfreiheit eingeschränkt.
Ja.
Und das finde ich insofern krass, weil ich finde, dass das ein ganz, ganz wichtiges Recht ist, dass die eigene Musik nicht in einem Kontext dargestellt wird oder entfremdet wird, den man nicht möchte als Urheber.
Richtig.
Konkretes Beispiel. Ihr seid MusikerIn und ihr habt einen Song und der handelt vielleicht von Hoffnung und von morgen und so weiter. Und jetzt stellt euch mal vor, dann kommt die AfD um die Ecke und sagt, das ist ja ein toller Song, den nehmen wir auf unseren Parteiveranstaltungen.
Ja.
Du hast als Urheber und als Künstler ein Recht, dagegen vorzugehen, zu sagen, das will ich nicht, das dürft ihr nicht nutzen für eure Veranstaltung so.
Ja.
Das ist im Bereich der kommerziellen Veranstaltung, ne, so, oder auch kommerziellen Nutzung. Da hast du ein Recht drauf zu sagen, dass du das nicht willst. Und deswegen ist das auch total wichtig. Genauso hast du auch ein Recht darauf, wenn jemand anderes deine Musik nimmt und was Neues daraus macht, dass du sagen kannst, nee, das kannst du nicht machen, Kollege.
Ja.
Denn auch das kann ja sein. Wir gehen jetzt mal weiter vom Bereich Hip-Hop aus. Und dann nimmt jetzt vielleicht jemand einen Schnipsel von einem Song. Und das ist aber vielleicht ein sehr problematischer, vielleicht auch eher frauenfeindlicher Text.
Mhm.
Und du bist eine Künstlerin, dann kannst du sagen, nee, Kollege, das möchte ich so nicht.
Ja.
Und das ist, also ich finde das einfach ein gutes Recht, dass man das hat, dass man sagen kann, dass man das nicht möchte.
Ja.
Oder wir gehen noch mal ganz plump darauf ein. Gerade in diesen ganzen KI-Themen und so weiter, wo ja dieses Urheberrecht eventuell auch fast aufgeweicht wird, wo wir aufpassen müssen, das kann auch sein, dass Leute einfach aus deiner Musik, für die du dir viele Gedanken gemacht hast, Schrott machen.
Mhm.
Und dass die eigene Musik so entwertet wird oder so, irgendein Dulli kommt auf die Idee, ich mach da halt jetzt mal was raus und du hörst das und denkst, das ist ja furchtbar.
Mhm.
Auch da finde ich so doof, muss man das sagen können. Ich finde es gut, dass man Einfluss darauf hat, dass man sagt, nee, will ich nicht.
Ja, natürlich. Ja.
Und deswegen finde ich das ein bisschen lustig, dass das auch ein Argument von Moses Pelham gegenüber Kraftwerk ist, dass er sagt, da werde ja die Kunstfreiheit mit eingeschränkt, weil, und das ist nämlich meine These, ich glaube, du kannst so ein ungefragtes Sampling nur so lange okay finden, solange dich das nicht selber betrifft.
Mhm.
Also, oder? Also, vielleicht einmal kurz sacken lassen, aber ich glaube, man findet das nur so lange in Ordnung, wie man nicht, also solange man nicht selber den Fall hat, dass etwas von einem genommen wird und in einem Kontext dargestellt wird, wo du sagst, so, das will ich aber gar nicht.
Ja, richtig.
Und das ist so dieser eine inhaltliche Punkt. Und der andere Punkt ist, dass du natürlich auch beteiligt werden musst, wenn jemand deine Musik nimmt und damit was Neues veröffentlicht und damit Geld verdient, dann muss natürlich gewährleistet sein, dass der nicht einfach deine Sachen klauen darf und du daran nicht beteiligt wirst.
Genau, ja.
Und das ist halt eben auch der große Streit zwischen Pelham und Kraftwerk, weil der, also der hat die ja noch nicht mal dran beteiligt. Die hat es ja nicht nur ungefragt gemacht, sondern hat auch gesagt, einfach, ihr kriegt nichts. Mhm. Und was ich richtig lustig fand, eins seiner Argumente, weil ich mir noch so ein YouTube-Video auch angeguckt habe, weil er da relativ offen auch drüber spricht. Er sagte, naja, Kraftwerk haben dadurch ja nicht eine Platte weniger verkauft. Aber, ich drehe das Argument um, hat er vielleicht nicht auch mehr Platten verkauft, weil Richtig. Er das Kraftwerk-Sample genutzt hat?
Ja.
You know?
Mhm.
Und ja, auf jeden Fall fand ich das irgendwie ganz spannend. Ich fand spannend in dem Zusammenhang auch zu sehen, dass Coldplay ja auch mal was von Kraftwerk gesampelt haben. Eine Melodie, ich glaube, heißt der Song Talks?
Mhm.
Und das ist aus dem Song Computerliebe von Kraftwerk, die Melodie. Und da hat Coldplay einfach gefragt und dann haben Kraftwerk gesagt, ja, ist doch cool, mach doch. Und ich würde jetzt auch mal sagen, mal Coldplay fragen, ob sie von dir was nutzen dürfen und du kriegst dafür Geld, ist jetzt auch nicht die schlechteste Anfrage.
Nee.
So. ja. Also das heißt, man kann sich auf solche Sachen einigen und man sieht das ja eben auch an diesem Avicii-Beispiel, was ich meinte. Ich weiß gar nicht, ist das Avicii gewesen?
Den
ja. Song, ja, ne?
Ja.
Oder irgendein anderer EDM-Künstler, die ich alle in einen Topf schmeiße und vergesse. Irgendein anderer David Guetta.
ja.
So. Und wo ist das denn noch sein. So gewesen? Also es gibt so ganz viele Beispiele. Also ich glaube, Coldplay hatte das ein oder zweimal tatsächlich.
Ja, es gibt auch, da ist mir noch eingefallen, weil es jetzt auch im Palazzo gerade gespielt haben, es gibt von Madonna Hang Up, so
Stimmt.
heißt es. Und da, die hat diese ganz
von ABBA
diese Melodie
von Gimme.
Und die ist natürlich so präsent durch den ganzen Song. Ich weiß jetzt nicht, ob sie gefragt hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht gefragt hat, weil das.
Doch, hat sie, das weiß ich sogar tatsächlich. Also ich weiß auch, dass zum Beispiel ABBA ist unfassbar restriktiv.
Ja.
ABBA hat eigentlich über viele Jahre jede Sample-Anfrage abgelehnt.
Ja.
Und das war zu dem Zeitpunkt auch wirklich so eine Art kleine Sensation, dass die gesagt haben, okay, wenn Madonna fragt, machen wir das halt.
Ja, richtig.
Und wo das auch ist, wenn ihr euch das Album von Mark Ronson anhört, warte, ich sage euch, wie das heißt.
Ach ja.
Das erste Album heißt es Here Comes the Fuzz.
Mhm.
Da sind auch relativ viele Samples drauf und eine lustige Story ist, dass das Album so irre teuer geworden ist damals von Mark Ronson, weil das Clearing der Samples so teuer war. So, also weil der hat sich bestimmte Sachen rausgesucht und das war dann für die Plattenfirma ganz schön teuer, das irgendwie alles möglich zu machen, weil du sowas halt nicht ungefragt machst, ne?
Nee.
Ja. Und natürlich musste da irgendwie so ein Urheberrecht und eine Rechtsprechung sich auch, ich sag jetzt mal, entwickeln.
Mhm.
Ne? Ich weiß das zum Beispiel auch gar nicht hier, wie heißt denn der eine, ist Snoop Dogg, ist das der Snoop Doggy Dogg Song, wo das Michael McDonald Sample drin ist?
Oh, das ist eine gute Frage.
Weißt
das
du, welches?
Weiß ich nicht. Da bin ich nicht weiß, so drin.
Na, ich weiß nicht, ob das ein Snoop Dogg oder ein Tupac Song, ich glaube ein Snoop Dogg Song ist das. Da ist irgend so ein Michael McDonald Song, alle, ihr wisst es, was es ist. Das ist wahrscheinlich super peinlich, dass ich jetzt gerade nicht weiß, welcher Song das ist. da wäre tatsächlich die Frage mal spannend, ob das erst einfach mal so rauskam und dann über Rechtsstreitigkeiten sich gelöst hat sozusagen.
Mhm. Ja.
Aber ich fand das wirklich, ich fand die Argumentationsketten spannend und da wurde ich dann gestern von der Tagesschau so ein bisschen zu gefragt mit, findet Sampling denn noch statt? In welchen Genres und so weiter? Und dann denkst du, okay, also eigentlich überall.
Ja.
Weil, das ist mir nämlich noch aufgefallen, ich glaube, wir nutzen Sampling mittlerweile alle ein bisschen selbstverständlicher als noch vor einigen Jahren, wo man sich so Sachen rausgeschnipselt hat.
Mhm.
Nämlich aus folgendem Grund. Es gibt ja mittlerweile immer mehr große Soundbibliotheken, Splice und wie sie alle heißen.
Mhm.
Und da kann man halt sich für so ein Abo-Modell anmelden und du hast halt Zugriff auf Hunderttausende von Loops, Sounds, kleine Akkordfolgen, Chord Progressions und so weiter. Und im Prinzip sind das ja einfach lizenzierte Samples.
Richtig.
Ne, so, das heißt, viele der rechtlichen Fragen wurden auch ein bisschen mittlerweile gelöst, weil es diese Datenbanken gibt und da sind viele coole Sachen drin und die finden eigentlich in fast allen Produktion mittlerweile statt. Also wie oft wir schon mal irgendwie einen Glockensound oder so uns aus irgendwie sowas mal rausgesucht haben und dann in die richtige Tonhöhe gedrückt, wie wir die halt brauchten. Also das ist halt auch bei uns schon passiert. Und das sind ja einfach normale, rechtlich gesicherte Möglichkeiten, wo du sagst, das darfst du. So, ne? Das ist halt alles safe. Aber es wird halt immer ein Problem, wenn du einfach Musik von fremden Leuten nimmst und die nicht fragst und nicht beteiligst.
Ja.
Ja.
Das ist es. Und das ist, wir müssen jetzt auch darüber sprechen, dass das auch nicht nur dann ein Problem ist, wenn jetzt der Song, wie in diesem Fall, wo das neue Sample, wo dieses Sample untergebracht wurde, ungefragt, ein Hit wird, sondern es ist eigentlich, die Schwelle ist egal. Also auch selbst wenn das irgendwie 30 Views hat, das Video, das Musikvideo oder 30 Mal gestreamt oder sowas, der Tatbestand bleibt dann im Grunde der gleiche. Ne? Dann fällt es vielleicht dem ursprünglichen Künstler nicht so sehr auf, weil das schlägt natürlich dann auch Wellen, je bekannter das ist, aber das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen. Ne? Also das ist grundsätzlich dieses Recht des Künstlers, dass das eben gar nicht vorkommt, ungefragt. So.
Ja, ich glaube, das ist halt auch deswegen wichtig, damit eben nicht so eine Art Wilder Westen entsteht.
Ja,
ne?
Genau.
Also, und auch weil ich wirklich das Argument schlagend finde, zu sagen, du musst ein bisschen Herr über deine Musik bleiben. Ne? Also das darf nicht irgendwie sonst wo landen, dass das am Ende gar keiner mehr nachvollziehen kann und irgendjemand samplet von jemandem, der aber eigentlich von dir gesampelt hat. Mhm. Und auch, ich finde den Kontext super wichtig.
Ja,
also
total.
Wirklich, weil ich denke, so, wenn da jetzt was bei rauskommt, was ich ganz schlimm finde, oder womit ich auch inhaltliche Bedenken habe. Ich kann ja auch immer noch diese Story erzählen. Ich hatte ja damals diese Anfrage, ob jemand aus Ohana eine Techno-Version machen kann.
Ah, richtig, stimmt, ja.
Und auch das war so eine Art EDM-Kollektiv, sage ich jetzt mal. Das hätte durchaus funktionieren können.
Mhm.
Und ich habe mich dagegen entschieden.
Mhm.
Weil ich das nicht gesehen habe, dass Leute auf Sylt wie Avicii dazu mit dem Champagner mitsingen, weil das Lied das für mich nicht hergibt.
Mhm.
Und das heißt, sowas gab es halt auch mal, ne?
Ja.
Und ja, also inhaltlich finde ich das
schon teilweise.
Aber
immerhin wurdest du gefragt halt, ne? Das ist so ein bisschen.
Ich wurde immerhin gefragt, das war schon auch gut. Also das ist, und vielleicht dachte jemand auch so, hä, ist die doof, aber das hat leider zu dem Song wirklich.
Nee.
Wirklich nicht gepasst. Und ich weiß zum Beispiel auch bei, es gab doch auch diesen Fall, Elif ist doch mal berühmt geworden mit dem Song Unter meiner Haut.
Ja.
Und der ist umso erfolgreicher geworden, als Vincent Weiss den auch mit so einer EDM-Truppe eingesungen hat. Und ich erinnere mich noch damals an ein Posting von Elif, wo sie meinte, okay, jetzt ist deine Platte Gold gegangen oder so und du hast das aber noch nicht mal selber die Aufnahme dann wirklich dazu veröffentlicht. Oder es ist halt nicht deine Aufnahme, wie du sie dachtest, sondern jemand anderes und eigentlich hattest du es auch nicht freigegeben. Was ich halt auch krass finde, zumindest im Subtext ja auch ein bisschen mit suggeriert, dass ihr Label oder Verlag gesagt haben, ja macht mal. Und auch eine Frage von Oder die haben gesagt, das ist halt ein Cover, wir verändern gar nicht so viel daran. Das ist keine Bearbeitung sozusagen, deswegen können wir das einfach nachsingen. Aber ich weiß noch, dass die damit auch so ein bisschen gefremdelt hat. Ne? So, und das verstehe ich halt auch, der Song Unter meiner Haut ist schon auch eher ernst gewesen.
Ja, persönlich.
Und dann kommt so eine Schubidu-EDM-Nummer dabei raus und dann denkst du als Künstlerin vielleicht so, boah, nee.
Ja. Ja. Ja, und auch allein dieses, selbst auch, da kommen wir wieder in andere Fahrwasser rein, sozusagen, was das Thema als reines Cover das zu machen und dann wird das aber auch erfolgreicher als das, also, was das heißt erfolgreich. Man, das ist ja so ein bisschen auch so das Ding an unserer Branche, dass Erfolg eben durch, ganz klar, durch Klickzahlen und Verkäufe und sowas erzählt wird einfach. Und ich würde jetzt mal durchaus sagen, dass Mio ja schon seit ein paar Jahren auch eine erfolgreiche professionelle Band ist. Aber wahrgenommen wird Erfolg eigentlich immer erst, keine Ahnung, ne? Also vielleicht mit den ersten Fernsehauftritten und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das immer so.
Das ist, glaube ich, auch nochmal eine eigene Podcast-Folge, was ist Erfolg?
Genau.
Ich habe gestern auch so ein bisschen, also wir haben auch ein bisschen über solche Sachen mal gesprochen. ich finde ja, der größte Erfolg ist, wenn du nach, keine Ahnung, am Ende deiner Karriere, deines Lebensweges oder deines Berufs irgendwie in den Spiegel gucken kannst und sagst, ich habe das alles so gemacht, wie ich das wollte, wie ich das wusste und wie ich mit mir möglichst im Reinen bin.
Ja.
Das glaube ich so, finde ich so mit das Wichtigste am Erfolg. Das ist jetzt eine sehr philosophische Weise. Wenn man es jetzt sehr wirtschaftlich betrachtet, dann kannst du natürlich ausschließlich auf Zahlen gehen und auf Umsätze und so weiter. Und wenn ich mir das angucke, dann sind wir wahrscheinlich eigentlich keine erfolgreiche Band im Branchenvergleich zu anderen Bands, aber schon.
Ja.
Also weißt du, es gibt halt deutlich mehr gar nicht abwerfende Bands, also wo niemand irgendwie spielt, eine Gage kriegt, irgendwas oder so. Mhm. Und also es ist halt, es hat sehr viele Grauabstufungen, das Thema.
Ja, ja. Ist ja leider beim Schauspiel auch so, mich regt das manchmal so auf, ne? Dann gibt es so ganz tolle Schauspieler oder Schauspielerinnen, die eigentlich den Weg mit ganz großartigen Leistungen, Schauspielerleistungen am Theater oder so, an verschiedenen Theatern gemacht haben. Und dafür muss man halt ins Theater gehen, um das wahrzunehmen, ne? Und dann spielen sie vielleicht mal ein, zwei Rollen, die dann zufällig auch größere Besprechungen in den Medien finden und auf einmal sind sie dann erst die erfolgreiche Schauspielerin, keine Ahnung, Sandra Hüller oder so, ne? Also das ist leider sowohl wenn man so ganz das als Entertainment-Branche in einen Topf werfen will, also Musik und Schauspiel und alles, was dazugehört.
Ja, weißt du, was das Geile ist?
Ja.
Dann, wenn irgendwann so ein krasser Moment kommt, dann kommen auch ganz viele Leute und sagen, sie haben es schon immer gewusst.
Richtig. Das bleibt auch nicht aus. Ja, toll.
Also ich glaube, das hat man auch relativ, also auch kurzer kleiner Talk hier, aber wie viele Leute sich bei mir allein aus so einem Schulkontext und Teenie-Kontext irgendwann mal bei mir gemeldet haben, die mich zu der Zeitpunkt aber wirklich nicht mit dem Arsch angeguckt haben. Mhm. Und gesagt haben, sie fanden das ja schon immer toll oder wie cool das zu sehen oder und dann gerne auch im Nebensatz von du, ich heirate und ich bräuchte da mal jemanden, der singt und so weiter. Und ich glaube, das Krasseste war, also es sind jetzt Sachen, die ich jetzt nicht groß im Podcast erzähle, aber ich habe in meiner Schulzeit schon auch so ein bisschen so eine Mobbing-Geschichte hinter mir. Und dass da Leute mal um die Ecke gekommen sind und dann gesagt haben, so, ich habe das schon immer gewusst oder irgendwas, so, das ist ja ganz toll. Da habe ich auch wirklich nur gedacht, nee, geh weg.
Ja,
also verständlich. Ja, genau. Also Kinder können ja wirklich grausam und auch ein bisschen ätzend sein.
Richtig, ja.
Aber dieses so, ich habe schon immer gewusst und so, das kommt relativ schnell. Ab dem Moment, wo man mal einen Zeitungsartikel hatte.
Richtig, ja, es ist wirklich immer die gleiche Leier. Es ist, ja. Gut, aber da sind wir jetzt ein bisschen weg vom Sampling, aber das ist so, ja, es ist...
Also wir können ja sagen, wenn wir das jetzt, während wir das gerade aufnehmen, es soll heute irgendwie ein neues Urteil kommen. Also deswegen war das überhaupt Anlass, dass die mit mir darüber gesprochen haben, weil es jetzt in der nächsten Instanz wieder was Neues gibt. Und ich habe versucht, mich so ein bisschen reinzulesen. Das ist dann am Ende doch auch, ohne mich jetzt hier entschuldigen zu wollen, doch ganz schön juristisch, weil Sachen ständig zwischen dem Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof hin und her geschickt werden.
Krass.
Was halt doch ganz schön wild ist und halt eben auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ständig doch auch rechtliche Anpassungen passiert sind. Was ich halt krass finde, ist, dass wohl der Zeitraum bis 2002 frei ist oder mittlerweile auch klar ist, dass dieser Zeitraum nicht mehr nachträglich vergütet werden muss. Und das hat Moses Pelham in dem Interview halt auch gesagt, das war für ihn der kritische Zeitraum, weil da hat er natürlich mit Sabrina Setlow richtig Platten verkauft.
Na toll.
Und er hat das auch so gesagt, ja, das hätte ja erhebliche Einbußen für sein Label damals bedeutet. Und insofern finde ich es halt auch ein bisschen schwierig, ne? Weißt du, so Moses Pelham, der weiß, der ist halt ein Produzent, der weiß, wie teuer er ist, der weiß, wie sein Label funktioniert, der hat eine Gewinnerzielungsabsicht und dann halt ein Sample von so einer bekannten Band zu nutzen wie Kraftwerk und zu sagen, ja, ich dachte, das darf man oder ich habe das einfach so gemacht und nichts davon abgeben zu wollen, das finde ich auch wirklich sehr unglaubwürdig, ne? Also ist jetzt halt nicht so ein DIY-Bedroom-Producer. Sondern es finde ich auch schon ein bisschen schwierig. Auf Nebenlevel weißt du eigentlich, was du darfst oder was ein Problem sein könnte. Und Vermutung meinerseits, ich glaube, das hätte man auch damals schon wissen können.
Ja,
das denke ich auch. Also das war jetzt nicht Anfang der 80er. sondern das war schon auch vielleicht ein Thema. So, meine These dazu.
Ja, ja.
Aber deswegen bin ich gespannt, was dieses Urteil sagt. Ich werde in den Socials natürlich teilen, wenn ich halbwegs okay aussehe, was ich in der Tagesschau gesagt habe.
Die Mainstream-Medien.
Ja, ist wichtig, dass wir die haben. Ja. Also ihr könnt da draußen denken, was ihr wollt. Ich finde, das ist schon, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht wirklich nicht alles gut.
Nö, aber gerade in den Talkshows leider nicht mehr. Aber es gibt
da nicht mehr. Das wäre auch zum Beispiel mein Kritikpunkt. Also ich finde, wir haben jetzt oft genug gesehen, dass die AfD aus echt schwierigen Menschen besteht. Ich finde, man muss sie jetzt nicht weiter einladen, um das nochmal vorzuführen, weil im Zweifel hängt ja doch irgendwie ein Dulli vom Fernseher und sagt, ja, ich sag's mal einer.
Und vor allem unwidersprochen lassen. Also Talkshows finde ich echt bedenklich auch, wobei ich ja auch schon mal gedroppt habe, aber das führt jetzt zu weit, dass ich manchmal auch denke, die Moderatorinnen und Moderatoren haben auch jemanden im Ohr, der oben drüber sitzt. Und ich glaube, diese Position müsste man nochmal ein bisschen beleuchten. Aber jetzt, das machen wir natürlich jetzt nicht hier in diesem Podcast, aber das ist so meine Idee dazu, weil es ist schon ein bisschen auffällig auch, dass manche dann nicht widersprechen würden, von dem man eigentlich weiß, vom Intellekt würden die das jetzt wahrscheinlich sofort tun. Aber da gibt es, glaube ich, irgendeine Order. Und das ist aber was anderes.
Verschwörungsjoscha.
Ja, ich glaube, es gibt eigentlich, bei sowas, glaube ich, da gibt es relativ handfeste, nachweisbare Sachen. Aber das ist jetzt nicht hier. Und was ich aber eben sehr, sehr gut finde, sind nach wie vor sind die einfach unglaublich wichtig und je wichtiger denn je, sind ja auch die Dokumentationen. Also da kannst du jetzt von ganz mal politisch weg zu den ganzen Tierreich-Dokumentationen gehen, die auch super gut gemacht sind, super informativ oder über Länder, Menschen, Abenteuer, sowas, keine Ahnung. Aber eben auch, wenn es um politische Sachen geht, dann weiß ich, die in den Vororten der Staaten, wie sich dann eigentlich so Meinungen bilden und die Communities, die ja nun auch ganz anders sind, als wir das hier so kennen und so. Aber eben dann auch bis hin zu hier AfD-Aussteigern oder eben in der Szene drin und was weiß ich was alles. Also da ist es wirklich das mit das Wichtigste, dass wir das auch haben. So. Und Talkshows waren schon mal besser, können vielleicht auch wieder besser werden, aber so insgesamt gesehen wird das einfach, da bin ich voll bei dir, unterschätzt, wie wichtig das ist, dass wir das haben. Weil da sind sehr gute Leute am Start auch.
Ich habe neulich einen Begriff gelesen, das fand ich irgendwie lustig. Das wäre dann jetzt meine abschließende Kritik zu dem Thema, bevor wir unsere Kategorien hüpfen. Ja. Ich habe neulich den Begriff Kakistokratie oder Kakokratie gelesen.
Ja,
der bezeichnet die Herrschaft der Schlechtesten oder Unfähigsten oder Skrupellosesten. Und
geil!
Wenn man sich ein bisschen damit, also ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist leider so. Also ich fremde sehr mit dem, was in irgend so Kabinetten gerade so passiert und denke so, und da habt ihr euch jetzt wirklich an den Tisch gesetzt und sagt so, Mensch, das ist eine super Idee, damit gehen wir raus. Das kann doch nicht sein.
Ja.
aber naja, das soll es gewesen sein. Wir hören jetzt mal kurz ein bisschen Musik.
Ja.
You confess kindness with weakness. If you tell me there's a secret, you found it inside a rapid hole where I just don't wanna go. I don't wanna desert you, but there's a way to everything you do. I just can't follow you there when you decide.
Zurück. Joscha, ich starte direkt mit dir in den Snack der Woche. Joscha, was ist dein Snack der Woche? Hast du einen?
Ja, und zwar mit Kakao überzogene Kaffeebohnen. Also, was ist das? Es ist so eine Schokoladen-Kaffeebohne, soll das glaube ich sein, hat aber einen Kaffeekern. Ihr wisst, was ich meine. Und oben drüber ist halt so, also eingebettet ist das sind so kleine runde Kügelchen mit so Kakaopulver oben drüber. Ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, ich habe es ein bisschen komplizierter beschrieben, als es eigentlich sein müsste.
Ich glaube, das kennt
ja,
jeder.
Und das habe ich jetzt mal seit langem wieder gegessen. Und ehrlich gesagt, ich bin ja auch ein Kaffeetrinker, wie du weißt, und Espresso-Trinker. Und das dazu ist schon geil. So. Das wäre meins.
Ich habe am Wochenende das erste Mal selber Ramen gemacht.
Oh.
Also so eine Ramensuppe.
Auch geil.
Ja, irgendwie war ich davon, also ich fand das irgendwie ganz cool. Ich habe mir das so zusammengedengelt und ich habe das auch so richtig fancy gemacht mit so einem weichgekochten Ei noch so an der Seite.
Ja.
Bisschen Hähnchen, ganz viel Gemüse, dann was ist denn das? Diese China-Kohlartige Blattspinat-Geschichte, die habe ich dann noch reingemacht. Also ich habe mich kurz ein bisschen gefühlt, als ob ich beim Vietnamesen gewesen wäre.
Mega.
Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Das kann man irgendwie gut nachkochen. Das ist eigentlich auch easy gemacht. Und es gibt in den Supermärkten mittlerweile so Ramenbrühe. Mhm. Also ohne dass, wenn man jetzt nicht Bock hat, da in diese Würzgeschichten einzusteigen und ich weiß, wie viel Sojasauce. Dann kann man sich so eine Brühe holen, ein bisschen Kokosmilch dazu und dann ist das schnell schon so eine Suppe. Mhm. Ist bei mir ein bisschen cremig geworden, also ich könnte noch ein bisschen mehr Suppi dazu machen, aber das mache ich, glaube ich, nochmal. Also das fand ich sehr gut.
Klingt richtig gut.
So, und dann gehen wir zum Song der Woche.
Ja.
Ich habe einen Song der Woche für euch, der für Mio-Verhältnisse vielleicht ein bisschen untypisch sein könnte, aber ich will ein bisschen was dazu erklären, weil ich das auch ganz spannend finde. Mhm. Und zwar ist mein Tipp Crash Out Freestyle von Juju. Juju ist eine Rapperin, die man kennen könnte als ehemalige Duopartnerin von dem weiblichen Rap-Duo Sixten. Sixten,
ja.
Wann haben die dann angefangen? Ich glaube irgendwie so 2016, 2015, 2017 kam das Album raus. Okay. Und die haben den sogenannten, verzeiht die Wortwahl, Fotzenrap erfunden.
Stimmt, ja.
Also, im Prinzip Sachen, die Icky Mel oder auch Shireen David machen, das Umdeuten von eigentlich frauenfeindlicher Sprache und das sozusagen Neu-Ownen dieser Themen und uminterpretieren, das kommt eigentlich von Sixten. Und Juju hat dann auch, nachdem Sixten, also Sixten nicht getrennt haben, Nura ist die andere Rapperin, die kennen vielleicht viele auch, auch solo was veröffentlicht. Und dann war die auf einmal weg und alle haben sich gewundert. Und es sieht wohl so aus, und da hat sie auch jetzt relativ offen drüber gesprochen, dass die in krassen Knebelverträgen hing und 5 Jahre halt keine Musik veröffentlichen konnte.
Ach, krass.
Und das ist auch ein bisschen Thema von Crash Out Freestyle. Mhm. Je nachdem, wer das hier hört, das ist natürlich derbe Sprache, ne? Also machen wir uns nichts vor. Ich finde es aber auch irgendwie geil und was ich halt auch sagen muss, vom Skill des Rappens her, finde ich Juju ganz schön krass.
Ja.
Also das ist ehrlich gesagt für mich kein Vergleich zu Sachen, die Shireen David oder auch Icky Mel oder so machen. So, und das ist halt richtig ein ernst gemeinter Rap-Skill. So. Mhm. Und das finde ich schon auch krass von Timing, von Flow, von absolut allem. Und ist jetzt mein Tipp. Also ich habe mich darüber irgendwie auf eine Art und Weise sehr gefreut und ich habe da irgendwie Spaß dran, mir das mal so anzuhören. Vor allem hat es für mich auch ganz viel mit Empowerment zu tun, weil die erste Zeile ist, und sie sagt das wirklich auch in so einem genervten Ton, sie sind so, Leute, seit 5 Jahren bin ich angepisst. Und so geht das ach, Lied geil. Halt wirklich
ja,
los.
Stark.
Und erzählt so ein bisschen, was sie gemacht hat, dieses so, ja, und dann haben die Leute gezeigt, irgendwas stimmt nicht mit dir, und dann war sie meditieren, dann war sie draußen und ich glaube, und dann kommt sie aber zu dem Schluss so, ich weiß, was für mich am besten ist und ich zeig's euch allen.
Mega.
Also sie drückt es noch derber aus, natürlich jetzt nicht so wie ich will nicht die ganze Zeit die Explicit-Warnung für meinen Podcast haben, aber das finde ich als Turn irgendwie
mega
spannend und hat für mich sehr viel auch mit Female Empowerment
total
zu tun.
Total. Und auch nochmal zu den Rap-Skills, ne? Das kann man, glaube ich, ganz allgemein sagen. Es gibt immer mal wieder Leute, die sozusagen auch manche Stile oder so dann ownen nach ein paar Jahren. Aber meistens kann man so sagen, das waren ja so die Ersten, ne? Diese derbe Sprache umgemünzt haben. Und dann kamen eben so NachfolgerInnen, die du jetzt schon benannt hast. Und das ist gar nicht so selten, dass es eben so ist, verfolgt man die Spur zurück zum Original, merkt man meistens, dass das Skillset des Originals sehr, zumindest über einen sehr, sehr langen Zeitraum einfach auch das Bessere ist. Die wollen sich auch gar nicht mit denen, also die Künstler, die du genannt hast, die haben natürlich auch Sixten immer als Vorbild genannt, aber
ja, Schwester Eva war zu der Zeitpunkt auch ein Ding, ja, ne? Genau. Also ich glaube so, das ist alles so eine ähnliche Zeit, ja. Und wenn man es vielleicht sogar noch zurückgehen würde, darf man, glaube ich, eigentlich auch jemanden wie Lady Betray aus der Verlosung nicht rausnehmen. Die damit ja ganz, also die war ja noch früher dran.
Richtig, ja.
Und das hat Leute ja krass irritiert. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, auch Lady Betray ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo noch einen Lehrauftrag oder so hat, aber auf jeden Fall hat die auch irgendwie einen Doktor in irgendwas mit Sprachwissenschaften oder so, glaube ich. Und eine schlaue Frau, also das war schon alles sehr mit Absicht.
Ja, und das ist auch dann irgendwann, deswegen meine ich dieses Spuren zurückverfolgen zum Original, das ist dann irgendwann auch nicht mehr nicht so verwunderlich, dass dann erstmal eine lange Zeit vielleicht das nachgemacht wird und auch erfolgreich wird, so, da sind wir wieder beim Thema Erfolg. Aber wenn du das sozusagen richtig das zurückmünzt auf Skillset und so, dann bist du meistens, okay, das Original hat einfach mal noch eine kleine Schippe oben drüber. Es sei denn, es geht dann sehr viel Zeit irgendwie ins Land und dann kommt natürlich auch Leute, die das genauso krass oder krasser nochmal irgendwie auf ein anderes Level, das kennen wir ja aus der Musikgeschichte. Aber das wollte ich nur dazu sagen. Das ist gar nicht, wundert mich jetzt nicht, dass du sagst, dieses Skillset von ihr ist einfach auch nochmal eine Nummer. So, ne? Also mega geiler Tipp, muss ich auf jeden Fall auch mal reinhören. Hat mich jetzt voll angepikst hier. Das muss ich mir auch mal anhören.
Ich werde das einfach im Alltag, werde ich das verwenden, immer wenn ich genervt bin. Leute, seit 5 Jahren bin ich angepisst.
Ja. Das ist echt.
Also diese erste Hook hat mich so gecatcht. Es ist halt einfach so gut. Ich finde es richtig geil.
Ja, es ist eine starke Aussage, einfach richtig gut. Ich mache auch mit einer Frau weiter, die aber schon auch nicht mehr unter uns weilt, leider. Also ein bisschen ältere Musik, aber ich finde es einfach geil und es hat so ein geilen jazzy Flow von einer Frau, die singt und Klavier spielt, und zwar Nina Simone, die ja viele kennen, und da gibt es ja diesen Hit My Baby Don't Cares For Me und es ist textlich natürlich auch charmant.
Just Cares For Me.
Just Cares For Me, genau. My Baby Just Cares For Me. Oh, das wäre auch...
Ja, das wäre ja was anderes.
Das wäre was sehr anderes. Sorry für den falschen Versprecher. Völlig.
Von Nina Simone kommt auch der schlaue Spruch, die mal gesagt hat, man muss als Sänger nur die 3 Töne finden, auf denen man am besten klingt.
Richtig. Aber ich finde auch ihr Skillset am Klavier natürlich überragend und dieser ganze Song vibet so cool. Sarah und ich haben ja mal eine Zeit lang Lindy Hop getanzt, wie du weißt. Und das kann man dazu auch sehr gut, aber man kann auch sonst sich sehr gut dazu bewegen. Fritzi findet den Song auch gut zum Beispiel und tanzt dazu. Und von daher für Jungs.
Ich finde bei Nina Simone eigentlich auch so krass oder auch immer noch so traurig, dass sie damals als Schwarze und Frau, also zu der Zeit ja beides eher limitierende Faktoren, nie die Möglichkeit hatte, obwohl sie das so sehr wollte, klassisches Piano zu studieren. Mhm. Ne? Also ihr war das sozusagen verwehrt. Und daraus hat sie ihr eigenes Ding gemacht. Mhm. Und ich glaube, sie hat irgendwann sehr spät die Möglichkeit bekommen zu studieren oder halt auch noch so einen Ehrendoktortitel gekriegt sozusagen. Also sie hat sich da wirklich sehr, sehr durchkämpfen müssen, aber das war, soweit ich das weiß, gar nicht so einfach für sie, da überhaupt das zu machen, was sie wollte.
Ja.
Und vor allem klassische Pianistin konnte sie nicht werden. Ne? Also das war halt irgendwie zu der Zeit ausgeschlossen, was ich halt auch nach wie vor krass finde.
Ja, super krass. Also die Zeiten müssen wir eh nicht drüber sprechen. Das ist war richtig schlimm auch, ja. Genau, aber das war mein Tipp.
Und ich glaube, hat sie nicht auch so geile Sachen gemacht, wie später irgendwann mal ein Labelboss mit einer Knarre oder einem Messer bedroht, weil sie gesagt hat, die haben sie nicht bezahlt?
Das kann gut sein, könnte ich
sagen. Da waren auch irgendwie so super wilde Sachen. Also sie hatte, glaube ich, auch schon mal so leicht wilde und ein bisschen verwirrte Zeiten irgendwann.
Ja. Dann aus einer lang anhaltenden.
Aber sie hat sich irgendwie auch sehr gewehrt. Die hat sich auf eine Art und Weise nicht so richtig viel gefallen lassen. Finde ich auch gut.
Ja. Genau, das war mein Tipp.
Ja, sehr schön. Ja. Guck mal, dann haben wir doch wieder eine bunte und lehrreiche Folge gemacht.
Auf jeden Fall.
Wie gesagt, wir spielen ganz viel live. Kommt vorbei.
Ja.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Ciao.
Ciao.